Habt ihr vielleicht schon irgendwo auf der Wiese einen Banner, einen großen Banner gesehen und da stand drauf, hier entsteht in der Zukunft ein großes Riesengebäude. Und das Gebäude ist komplett mit Farben, komplett gemalt, vielleicht ein Foto, also, ja, mit Computer gemacht. Aber da ist noch nichts. Da ist eine Wiese. Aber die Menschen, die sich einen Plan gemacht haben, die wissen schon bestimmt, wie innen drin die Wände aussehen werden, wo die ganzen Toiletten sind, wo die Küche reinkommt, weil das muss ja schon, von vornherein muss das schon alles geplant werden. Bevor die Platte gegossen wird, müssen schon die Bauleute wissen, aha, so und so müssen wir bauen. Und das ist normal, dass wir oder die Menschen einen Plan machen. Es wäre dann nicht gut, wenn eine Familie ein Haus baut und dann stellen die fest, die Grundplatte ist ja ganz klein. Wir haben doch nicht ein Kind, wir haben 4 Kinder. Und das reicht jetzt nicht. Was machen wir jetzt? Das macht zu viel Arbeit. Naja, unnötige Arbeit. Wir wollen heute uns ein Buch anschauen, ein nicht ganzes Buch, ein Kapitel aus Nehemia, Kapitel 1. Nehemia ist ein Jude, aber er wohnt nicht in Jerusalem. Das ist ein Jude, der in der Gefangenschaft geboren wird und seine ganze Lebzeit verbringt er in Babylon. Und in diesem Augenblick, wo Nehemia in der Burg Susan sich befindet, 1200 Kilometer weiter in Jerusalem, was eigentlich schon seit 70 Jahren das Befehl von Kyros kam, Juden, baut, ihr sollt diese Stadt wieder aufbauen. In dieser Stadt ist jetzt so weit fertig, dass da nur ein Tempel steht, mehr nichts. Und der Rest ist nur Ruinen. Die Juden werden verspottet, verschmäht, Gott wird bestimmt ausgelacht, alle Nachbarn, alle Feinde drumherum, die gucken zu und denken sich, ach, da wird doch nichts. Also diese Stadt wird niemals wieder aufgebaut. In dieser Zeit, wieder zurück nach Susa, ist ein Nehemia, er ist ein Diener bei dem König. Er dient ihm wirklich vorbildlich. Und er bekommt einen Besuch. Und da kommt sein Bruder zu ihm zum Besuch. Und das wollen wir uns lesen. Nehemia Kapitel 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Nahaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war, also Nehemia. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit ihm etliche Männer aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übergeblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels, und ich sprach, Ach, Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen werden, so würde ich sie dort, doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach, Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib mir Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Nehemia ist ein Jude. Er befindet sich weit weg von Jerusalem. Und wie schon gesagt, er kriegt einen Besuch von seinem Bruder und noch etliche andere Juden aus Jerusalem, aus Juda, kamen auch zu ihm. Diese Geschichte mit Nehemia wollen wir jetzt betrachten, aber wir wollen jetzt nicht vergessen, wir wollen jetzt nicht den Nehemia in den Mittelpunkt stellen, dass er so gut war. Wir stellen jetzt uns einfach vor, das Bild ganz groß in Jerusalem, der zerstört ist, da steht nur ein Tempel. Zu dieser Zeit in Jerusalem ist Esra, der verkündigt und predigt das Wort Gottes, schon seit 13 Jahren ist er da und dient, aber es passiert nichts in Jerusalem. Und jetzt Nehemia als ein Diener nach dem Willen Gottes, jetzt hier in ganz weit entfernten Land, und Gott benutzt diesen Mann, um Folgendes zu machen. Von diesem Punkt mit Nehemia wird Gott ein Ziel erreichen. Und zwar, die Juden wussten, es muss unser Messias kommen. Wo wird er denn reingehen? In welche Stadt, wenn die zerstört ist? Die Stadt muss aufgebaut werden. Wir wollen ja noch weiter schauen. Jerusalem muss stehen, weil Jesus muss wo gekreuzigt werden? In Jerusalem, auf Golgatha. Diese Stadt muss existieren. Und Gott benutzt jetzt alle diese Menschen, Nehemia, König Artasaster, Esra in Israel, alle Menschen, Gott benutzt, um diese Stadt aufzubauen, um seine Verheißung zu erfüllen. Also, wir schauen auf Jesus Christus, dass Gott seine Verheißung, was er versprochen hat, er wird es erfüllen. Und Nehemia, er hört diese Botschaft, was sein Bruder Hanani zu ihm bringt. Wir wollen aus diesem Text uns rausnehmen, was wir auch für uns nehmen wollen, Diener nach dem Willen Gottes. Und wir wollen uns drei Aspekte anschauen, die einen Diener nach dem Willen Gottes auch kennzeichnen. Was lesen wir bei Nehemia? Er war wahrscheinlich nicht einmal in Jerusalem gewesen. Er lebte immer in Babylon. Er ist dort aufgewachsen. Der, können wir auch sagen, der hat da auch seine Karriere gemacht. Und jetzt auf einmal, da kam Hanani, einer meiner Brüder, und was macht Nehemia? Er fragt, sag mir, was ist los eigentlich in Jerusalem? Wir wollen uns diesen Aspekt anschauen, der Diener, der Dienst soll uns am Herzen liegen. Ein einziger Mann in dieser Burg Susa, er befragt, der war vielleicht nicht der Einzige, der befragt hat, was ist jetzt mit Jerusalem, ist dann jetzt irgendwie was weitergebaut wurde oder nicht. Aber guckt mal, was Nehemia schreibt. Und sie sprachen zu mir, die Übergebliebenen und die nach der Gefangenschaft übergeblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Wo Nehemia diese Nachricht hörte, das hat ihm wirklich ins Herz getroffen. Er könnte an nichts mehr denken, nur an das Wort, die Stadt ist zerstört. Die Menschen dort in Jerusalem, die werden verschmäht, die werden ausgelacht. Die befinden sich in Schmach. Also wenn wir diese Worte lesen, dann kommt das so rüber, als ob es wirklich mit Nehemia passierte. Aber wir wissen, er war noch nicht mal in Jerusalem. Es war ein Diener bei dem König, ein Mundschenk, ein hoher Posten. Der König hat ihm sein Leben anvertraut. Also so einen Posten zu besitzen, dass der König sein Leben einem Mann anvertraut und er ist davon überzeugt, er wird mir nichts antun. Kein Aufstand wird er nicht machen. Er ist treu. Und dieser Mensch, er sagt, die Stadt ist zerstört. Stadt, die 1200 Kilometer weiter von diesem Ort sich befindet, er hat Gefühle für diese Stadt. Er weint um diese Stadt und um diese Menschen, die in dieser Stadt leben. Diese Stadt und diese Menschen liegen ihm wirklich nah am Herzen. Er überlegt sich in seinem Kopf, in seinem Herzen bestimmt, was kann er tun, damit es wieder gut gemacht wird. Vielleicht hast du auch dir eine Frage gestellt, wie kann ich dienen? Was kann ich für meinen Gott tun? Prüfe dein Herz. Was liegt dir wirklich am Herzen? wie bei Nehemia. Es hat ihn wirklich ins Herz getroffen. Ein einziger Mann. Da sind tausende Juden in Jerusalem, in Judäa, die sich zu dieser Zeit da befinden. Es sind bestimmt tausende Juden auch in Babylon. Auch in auf diesem Hof von Burg Susa sind auch Juden, nicht nur ein Nehemia. Aber bei ihm, wirklich, sein Herz brennt danach, das wieder gut zu machen. Prüfe dein Herz. Wofür brennt dein Herz? Was du auch für deinen Gott auch als Dienst nutzen kannst oder dein Gott dich für sich nutzen kann. Prüfe das. Wir lesen in 1. Timotheus 3,1 und da lesen wir, sagt Paulus zu ihm, zu Timotheus: Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, sein Herz brennt dafür. Und das ist gut. Und das finden wir auch bei Nehemia. Das heißt nicht, dass du oder ich muss danach trachten und wollen und unser Herz soll jetzt brennen, wieder in Jerusalem die Mauer hochzuziehen. Nein. Vielleicht wären wir auch nicht Aufseher, Älteste in einer Gemeinde oder Diakone. Für ein anderes Dienst brennt dein Herz. Vielleicht brennt dein Herz für Kinder. Oder vielleicht für was anderes. Und das will Gott auch für den Dienst nutzen, damit du durch diese brennende Hingabe ihm dienen kannst. Wenn wir zwei Menschen uns vorstellen, die machen dann eine Arbeit, einer wurde dazu gezwungen und die andere macht das freiwillig aus Leidenschaft. Was denken wir, was wird der Unterschied sein bei dieser Arbeit? Bei beiden wird das gemacht, aber der größte Unterschied wird vielleicht der sein, der das aus Leidenschaft macht, er wird es vielleicht schneller machen, vielleicht besser und es wird ihm viel Freude machen. Der andere wird vielleicht mehr Zeit brauchen, vielleicht wird er nicht so gut machen, aber es wird vielleicht funktionieren und es wird ihm keine Freude machen. Nur einen Haken hinsetzen. Hier benutzt Gott Nehemia einen Mann, der wirklich für diese Sache brennt. Das ist ein Aspekt. Wenn wir unser Herz prüfen und wir merken, wir brennen für eine Sache, mit der wir in unserer Gemeinde dienen wollen, was machen wir dann als Nächstes? Und das sehen wir auch bei Nehemia. Was hat Nehemia gemacht? Vor Gott zerbrechen. Wo Nehemia diese Nachricht hörte, der hat nicht gesagt, ich habe ja gute Connection, ich gehe gleich zu meinem König und ich werde das alles klären. Was macht er? Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihm lieben und seine Gebote halten. Er geht nicht zum König, er geht zu seinem Gott. Und was macht er? Er zerbricht. Er sagt, wir haben gesündigt. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet eines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir Tag und Nacht für Kinder Israels bete, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Sagt er, Kinder Israels, wir alle haben gesündigt. Unter wir, vielleicht kann man auch verstehen, die haben gesündigt. Die vielleicht, die jetzt in Jerusalem leben. Und die sind so schlecht, die haben gesündigt. Ich muss jetzt alles zurechtbiegen. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Nehemia gibt auch seine Schuld zu. Der ist genauso sündig, genau wie die anderen Juden, die vielleicht in Jerusalem leben, die auch in jetzt Gefangenschaft, also immer noch weiter in Babylon leben. Er sagt, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle deine Gebote nicht gehalten. Das, was du uns gesagt hast, das haben wir nicht befolgt. Als ganzer Volk und ich auch. Er zerbricht vor seinem Gott. Wie lange hat Nehemia gebetet? Er sagt, etliche Tage, Tag und Nacht hat er gebetet. Ganze Wochen. Vielleicht hat er 2 Wochen gebetet. Wir sehen, der nächste Schritt, was in Kapitel 2 kommt, das kommt dann in der nächsten Predigt, passiert in den Monat Nisan. Und wo Nehemia Besuch kriegt, ist dann Monat Kislev. Nach unserem Kalender ist das November, März, wo sein Bruder zu ihm kommt mit dieser Nachricht, und Nehemia, er zerbricht vor Gott und er betet vor seinem Gott. Und es geht bis zum Monat März, April. Bis sein König dann merkt, es stimmt irgendwas mit Nehemia nicht. 4 Monate lang betet Nehemia, er bittet um Vergebung, er gibt seine Sünden zu. Aber er geht nicht zum König. Er ist immer noch vor seinem Gott. Und Nehemia, der ist sich bewusst, der hat auch gesagt, also Gott, du hast versprochen, wir haben dein Wort. Du hast zu deinem Knecht Mose gesagt, wenn wir sündigen, dann wirst du uns bestrafen. 3. Mose, Kapitel 26, ab Vers 33 und 41 bis 42, das können wir dann nachlesen. Gott sagt, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, wenn ihr meine Satze nicht befolgt, dann werde ich unter allen anderen Völkern zerstreuen. Jesaja Kapitel 11 und 12 sagt, ich werde euch wieder sammeln. Und Nehemia, der fasst das zusammen. Vielleicht hat er diese 2 Stellen hat er dann zusammengebracht und hat gesagt, Gott, du hast versprochen. Ich stehe jetzt vor dir und ich flehe dich an. Nehemia war bestimmt auch nicht alleine, der gebetet hat, weil wir sehen dann später, er sagt in Vers 11, das werden wir uns später anschauen, ich, dein Knecht und Gebete deine Knechte. Er war nicht alleine. Das war eine Gebetsgemeinschaft. Vielleicht war sein Bruder Hanani auch mit dabei, die gebetet haben. Aber Nehemia, er schaute auf das Wort Gottes und wusste, wir müssen diese Stadt aufbauen. Messias muss kommen und diese Stadt muss stehen. Nehemia, für ihn war das vielleicht auch nicht klar, dass Jesus erst sterben muss, was wir jetzt heute wissen, wenn wir zurückschauen. Für ihn hat er nur gesehen, Messias kommt und er wird herrschen. Aber dass da noch 2000 Jahre zwischen sind, das hat kein Prophet gesehen. Und Nehemia könnte es dann auch nicht wissen. Aber für ihn war klar, Messias wird herrschen in dieser Stadt, Jerusalem. Und diese Stadt muss wirklich stehen. Das war für ihn wichtig, dass sein Gott auch nicht ausgelacht wird, dass sein Volk, seine Knechte nicht verschmäht werden von den Feinden. Das war für ihn wichtig. Und er zerbricht vor Gott. Und ihm ist auch bewusst, er mit seiner, dann können wir dann sagen, seine Macht, was er besaß, nach dem König, er wird nichts machen können. Der ist einfach zu schwach dafür. Und er wusste, der ist jetzt wirklich auf den Herr der Herrscher angewiesen. Und es muss ein Wunder passieren. Sonst wird das sich nicht vom Fleck berühren. Es war ja nicht so, dass da irgendwo eine Mauer kaputt ist und Nehemia geht dann zum König und sagt, Artasaster, 3 Wochen brauche ich Urlaub. Ich muss kurz wegfahren. Und in der Zeit bauen die dann diese Mauer. Das ist ja nicht irgendwo. Das ist die Stadt, auf die alle Feinde gucken. Und wir werden dann später merken, wo dieser Bau mit Erlaubnis des Königs wieder anfängt, die waren alle dagegen. Und es war nicht einfach so, jetzt anfangen, diese Mauer aufzuziehen, wieder herzustellen. Und Nehemia wusste, er kann das nicht machen. Und wenn er das auch will, er wird das nicht schaffen. Er braucht wirklich eine schützende Hand über ihm. Und er wusste, das kann nur sein Gott machen. Und er zerbricht vor ihm. Er sagt, hier bin ich, ein sündiger Mensch. Und wir haben alle gesündigt, aber Herr, du hast versprochen. Und in Jesaja haben wir auch eine Offenbarung, Kapitel 55, Vers 8, sagt der Herr, meine Wege sind nicht eure Wege. Und das sagt er auch. Und wenn für euch es scheint, es kann keine Wiederherstellung geben vom Volk Israel, sagt Gott durch Jesaja, ihr braucht euch keinen Kopf machen. Wenn ich sage, dann werdet ihr wieder versammelt. Und Nehemia wusste das. Aber ihm ist auch klar, ich bin viel zu schwach, das irgendwie wieder auf die Beine zu kriegen. Vielleicht denkst du auch, ich bin viel zu schwach. Wir sind viel zu schwach. Und alleine werden wir es nicht schaffen. Das war auch Nehemia klar. Deswegen müssen wir oder vor unserem Gott zerbrechen und auch zugeben. Ohne dich werden wir es nicht schaffen. Und wenn wir uns anschauen, auch nachher dann später, und Nehemia betet 4 Monate lang, ungefähr 120 Tage, und dieser Bau der Mauer dauerte nur 52 Tage. Das sehen wir, das Werk und das Verhältnis zum Gebet. Gebet ist viel mehr als das wirklich Wirken nachher. 120 zu 52. Also, wenn du oder ich, wir brennen wirklich für eine Sache. Und mit dieser Sache wollen wir unserem Gott dienen, in unserer Gemeinde. Dann müssen wir erstens vor Gott zerbrechen und zugeben, großer Gott, und wenn ich so für diese Sache brenne, ich werde es alleine nicht schaffen. Ich brauche deine Hilfe und ich bin auf deine Hilfe und nur auf deine Kraft angewiesen. Und noch einen Aspekt wollen wir uns anschauen. Und das sehen wir auch in Kapitel 11 bei Nehemia. Ach, Herr, ihr betet noch weiter. Lass doch dein Ohr aufmerksam sein und auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ein zielgerichtetes Gebet. Nehemia hat einen Wunsch, das, was Gott versprochen hat und das, was durch den König Kyros damals, vor 70 Jahren ungefähr, der Befehl kam, Juden, ihr könnt die Stadt wieder aufbauen oder sollt diese Stadt wieder aufbauen, Jerusalem. Es ist noch nicht zu Ende und es muss noch weiter gebaut werden. Und jetzt betet er zu Gott. Und dem Nehemia ist auch klar, zwischen ihm und Jerusalem steht ein großer Mann im Weg. Und das ist der König. Und jetzt geht er zu seinem Gott, er zerbricht vor ihm. Und er bringt zwei Bitten vor ihm. Und das ganze Volk, der dann auch mit Nehemia war, und die beten alle zusammen. Und zwar, gibt uns Gelingen und Barmherzigkeit vor diesem Mann. Wir haben ja vor kurzem Esra das Buch durchgenommen, wo die Königin Esra zu seinem Mann, der König war rein. Esther. Und sie geht zu ihrem Mann. Was haben wir gelesen? Das war nicht einfach so, dass ein Mensch zum König reingeht. Bestimmt war das auch nicht ganz einfach, dass Nehemia einfach so zum König reinstürmen kann und sagen, hör mal zu, ich habe ein Problem. Und wenn wirklich er vor dem König dann stehen wird, er muss ihm irgendwie sagen, er soll doch irgendwie sagen, Artasaster, großer und erhabener König, ich weiß nicht, wie die Anrede dann bei ihm war. Und wir haben ein Problem als Juden. Die Stadt Jerusalem ist noch nicht fertig. Und wir müssen die wieder aufbauen. Wie bringt er das jetzt rüber dem König, damit es dann auch weitergeht? Und wirklich, da wo das Problem lag, Barmherzigkeit vor diesem König und Gelingen, sagt er, dafür hat er gebetet. Wenn wir für eine Sache brennen, mit dieser Sache wollen wir unserem Gott dienen. Wir zerbrechen vor Gott und wir sehen irgendwelche Stolpersteine auf unserem Weg. Nicht alle, die ersten sehen wir. Nehemia betet auch nur für den ersten Schritt. Was noch danach kommt, es kommt danach. Da ist nochmal Vertrauen gefragt. Aber er sieht schon den ersten Stolperstein, diese erste Stufe, und genau für dieses Anliegen betet er. Kommunikation mit dem König, und die brauchen wirklich von ihm Barmherzigkeit. Damit es irgendwas passiert, damit es dann weitergeht, muss der König jetzt irgendwie reagieren auf diese Sache. Und wie diese Reaktion wird, das wusste Nehemia nicht. Ob er dann einfach zeigt, ohne Worte, oder vielleicht fängt er mit ihm zu reden. Also Kapitel 2 ist noch nicht geschehen bei Nehemia. Er betet noch und er weiß nicht, wie die Sache dann wirklich rauskommt. Wir können das an einem Stück lesen und sagen, schön und gut, das war doch ganz einfach. Aber für Nehemia nicht. Wir lesen dann auch weiter, wenn er dann vor dem König stehen wird und wo König dann merkt und er stellt ihm eine Frage und das war dann Gottes Handel, was er eigentlich gebetet hat. Ja? Gib mir Gelingen und Barmherzigkeit und wie führt Gott das alles aus? Und der König sagt zu ihm, Nehemia, bist du krank? Und Nehemia schreibt und sagt, er hat sich bis zum Tode erschrocken. Also für ihn war das so, das könnte dann Ende seines Lebens sein. Aber das war die Führung Gottes, das war die Antwort auf das Gebet, auf sein zielgerichtetes Gebet. Genau so müssen wir auch tun. Nicht allgemein Gebet, Gott, gib mir Liebe zu meinem Nächsten. Wenn du deinem Nächsten nicht liebst, dann hat dieser Nächste bestimmt auch einen Namen. Dann musst du vor Gott kommen und sagen, Jesus, gib mir Liebe zu Matthias, zu Stefan. Nicht einfach so, ich brauche Liebe. Wozu brauchst du Liebe? Ich brauche Geduld. Wo brauchst du Geduld? Wo bist du ungeduldig? Es gibt bestimmt auch Sachen, wo wir wirklich geduldig sind. Es gibt auch Situationen, wo wir ungeduldig werden. Und da sollen wir auch mit Namen nennen, ein großer Gott, da habe ich keine Geduld. Wenn meine Frau sagt, wir müssen einkaufen fahren, dann auf einmal haben wir gar keine Geduld. Oder noch irgendwas. Das war nur ein kleiner Beispiel. Klar und deutlich uns ausdrücken in unseren Gebeten. Das hat Nehemia getan. Er wusste, da ist das Problem in Jerusalem. Das muss weitergebaut werden. Er wusste, um das zu machen, muss irgendwas passieren und da steht noch ein Mann im Weg und das ist die erste Stufe und er hat wirklich zielgerichtet gebetet. Und das wollen wir dann auch lernen. Gott benutzt Nehemia in seinem heilsgeschichtlichen Plan, macht er diesen einen kleinen Puzzle jetzt rein. Nehemia wird die Mauer hochziehen. Und das ist wunderbar zu sehen, wie Gott einen Menschen benutzt, um sein Werk zu vollbringen. Amen. Wollen wir noch aufstehen und zum Schluss zusammen beten? Du bist groß und wunderbar, unser großer und allmächtiger Gott. Ich danke dich, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du über allem hast deine Kontrolle. Ich danke dich, unser großer und allmächtiger Gott, dass wir dein Wort haben, dass wir aus deinem Wort auch lernen können. Und wir sehen auch mit Nehemia, wie du diesen Mann benutzt, um wirklich ein grandioses Werk zu schaffen. Und das ist nur ein kleiner Puzzle in dem Ganzen. Großer und allmächtiger Gott, ich danke dich, dass wir auch lernen können, wie ein Diener nach deinem Willen handelt. Und ich bitte dich auch, dass du uns auch dieses Verständnis schenkst, dass wir unsere Herzen prüfen, wofür wir brennen. Und dass wir dann auch lernen, vor dir zu zerbrechen. Dass wir auch zugeben, und wenn wir etwas wirklich für dich tun wollen, dass wir trotzdem ohne dich es nicht schaffen werden. Lerne uns auch, zielgerichtet zu beten. Wirklich, wenn wir ein Problem sehen in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Umständen, dass wir das auch vor dir bringen. So, wie es dann wirklich ist, und auch mit Namen nennen. Amen.